Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Stefanie Babst, ehemalige Beigeordnete, NATO-Generalsekretärin. Schönen guten Morgen, Frau Babst.
Schönen guten Morgen, Herr May.
Ist der Donbass schon verloren für die Ukraine?
Also wir sind, glaube ich, jetzt schon an einem sehr kritischen Punkt für beide militärischen Parteien. Es sieht ja gegenwärtig sehr nach einem Abnutzungskrieg aus. Da wird wirklich um jeden Millimeter, um jeden Quadratmeter gekämpft. Und meine Wahrnehmung ist eigentlich eher, dass sich jetzt in den kommenden Wochen die ukrainischen Truppen wahrscheinlich ein kleines bisschen zurückziehen werden, um sich neu zu sortieren, auf Waffenhilfe zu werfen, aber dann ganz sicherlich überlegen werden, wo entlang des Frontverlaufes sie in Zukunft eine Gegenoffensive antreten werden und vor allen Dingen natürlich, um auch Teile des sehr, sehr strategisch wichtigen Küstenstreifens unten am Schwarzen und Asowschen Meer wieder zurückzugewinnen.
Wir hören von bis zu oder noch mehr als zehnfach höherer Feuerkraft der Russen im Gegensatz zur Ukraine. Reicht das denn, was die NATO-Staaten gestern als Unterstützung zugesagt haben?
Also es gibt hier immer diese beiden Dinge. Es gibt die politischen Zusagen und dann schauen wir alle auf das, was wir aus Kiew oder aus der Ukraine hören, was tatsächlich dort angekommen ist. Das ist von dem Informationsfluss immer ein bisschen schwierig, das dann auch wirklich einschätzen zu können. Aber meine Wahrnehmung ist ganz eindeutig, dass das, was die Russische Föderation jetzt an militärtaktischer Operationen betreibt. Das war ja erwartbar. Das wussten wir bereits Ende März, Anfang April, als die Russen zu ihrer zweiten Großoffensive antraten. Und leider ist es so, dass die Ukraine eben nicht in diesem Zeitraum schon sehr früh diese schweren auch Distanz- und Artilleriewaffen bekommen hat, um sich zu wehren. Also ein Stück weit ist der jetzige Blutzoll, den die Ukrainer bezahlen, wohl vermeidbar gewesen. Und das ist natürlich sehr bitter für die Ukraine.
Also das ist der Preis des Zauderns des Westens, auch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz?
Ja, so würde ich es durchaus sehen. Denn Präsident Zelensky und auch der ukrainische Verteidigungs- und Außenminister, sie haben immer wieder ihre Liste vorgelegt der Waffensysteme, der Waffengattung, der Munition, die sie brauchen, um sich gegen diesen unglaublichen Artilleriebeschuss und Raketenbeschuss der Russen wehren zu können. Und das sind ja keine neuen Forderungen, die sie jetzt auch in Brüssel aufgelegt haben, sondern Forderungen, die sie bereits im März und im April immer wieder gestellt haben. Und ja, es ist eine Verzögerung eingetreten, ganz offensichtlich.
Wobei die Forderungen ja auch tatsächlich immens sind. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak hat jetzt auf Twitter einen riesigen Bedarf an Waffen angemeldet. 1000 Haubitzen, 300 Raketenwerfer, 500 Panzer, 1000 Drohnen. Können die NATO-Staaten das überhaupt liefern?
Also das ist bestimmt eine Liste, die Maximalforderungen darstellt. Also natürlich möchte eigentlich jeder militärische Führer, der in einer Operation steht, möglichst das Maximum an Material und an Waffen haben. Also insofern ist das ja eine Maximalforderung. Aber Ihre Frage ist ja, können NATO-Staaten das aufbringen? Und wenn ich mir die Streitkräfte, die Kapazitäten, die Fähigkeiten der 30 Staaten angucke, dann ist meine Antwort, natürlich können sie das, selbstverständlich.
Wer sind die Treiber, wer sind die Bremser innerhalb der NATO-Staaten?
Hier gibt es sicherlich politische Treiber und Bremser. Wenn ich mir die Debatte in den baltischen Staaten, in Polen anschaue, aber auch die Töne, die aus London kommen, dann sehe ich hier, dass die Unterstützung für die politischen Forderungen, die politischen Ideen von Präsident Zelensky eine große Unterstützung bekommen. Man möchte die Ukraine oder vielmehr das ukrainische Territorium in Gänze wieder zurückgewinnen. Das heißt also auch das Gebiet vor 2014. Und dann, ja, dann sehe ich Deutschland, Frankreich und Italien, auch andere Staaten, die sehr stark darauf drängen, dass die Ukraine möglichst rasch in diplomatische Verhandlungen mit Putin eintritt. Realistischerweise glaube ich nicht, dass die ukrainische Regierung gegenwärtig dazu bereit ist. Und die russische Regierung hat selbstverständlich überhaupt kein genuines Interesse daran.
Ja, jetzt haben wir aber gerade im Beitrag von Klaus Remme ja sogar auch den US-amerikanischen Verteidigungsminister gehört, der im Vergleich zu vorherigen Äußerungen auch durchaus defensiver klingt, wenn er sagt, man möchte nur noch eine demokratische, prosperierende Ukraine haben. Nehmen Sie das auch so wahr, dass es da ein Zurückrudern seitens Washington gibt?
Das nehme ich in der Tat wahr. Das sind kleine Nuancen, aber sehr wichtige Nuancen. Ich habe vor einiger Zeit schon dafür plädiert, dass die NATO nicht unbedingt nach außen sehr deutlich, aber durchaus im Inneren jetzt beginnen sollte, eine Endstate-Debatte zu führen. Wir brauchen eine Diskussion darüber, eine sehr fokussierte und zielorientierte Diskussion. Was soll eigentlich der politische und strategische Endstate sein, also das Endgame? Wie wir eben schon gesagt haben, die Verbündeten sind da ein bisschen all over the place. Und das hilft der Ukraine überhaupt nicht, aber es sendet vor allen Dingen keine wirklich kohärenten Signale an Moskau. Und hier sitzt ein Mann, der gestern noch einmal mehr gesagt hat, dass die gesamte Vernichtung des Territoriums, des Staates der Ukraine, sein wesentliches Kriegsziel ist. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen.
Weil sich der Westen, weil sich die NATO aller zur Schau gestellten Einigkeit zum Trotz in Wirklichkeit nämlich gar nicht einig ist?
Natürlich versucht die NATO jetzt auch mit Blick auf den bevorstehenden Gipfel in Madrid Einigkeit zu demonstrieren. Was soll sie auch sonst nach außen hin sagen? Selbstverständlich wollen die 30 Verbündeten sich einig darstellen. Aber es ist ja ein Faktum, also dass die politischen Diskussionen zwischen den Verbündeten deutliche Meinungsunterschiede zeigen. Und das nicht nur mit Blick auf die Position gegenüber der Ukraine, sondern auch beispielsweise den Beitritt Schwedens und Finnlands. Hier haben wir nach wie vor ein Riesenproblem mit dem türkischen Präsidenten Erdogan oder vielmehr der türkischen Haltung. Und auch das ist nicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, wie Herr Stoltenberg das gerne sagt, sondern natürlich ein echtes politisches Problem. Und das in einer Lage, wo es einen Krieg in der Mitte Europas gibt. Das finde ich schon, ohne das zu dramatisieren, also wirklich ein wirklich echtes Problem der transatlantischen Kohäsion.
Und Deutschland? Reicht es für die Bundesrepublik, sich bei all diesen Fragen und auch bei den Waffenlieferungen sich irgendwo im Mittelfeld, in der Mitte einzureihen?
Ich würde mir sehr viel mehr Klarheit wünschen. Das ist aus meiner Sicht nicht nur ein Problem der Kommunikation, wie das häufig gesagt wird, sondern der politischen Führung. Wie ist unsere Einstellung gegenüber nicht nur der Ukraine, die als Opfer einer russischen Aggression jetzt fast 4 Monate diesen schrecklichen Krieg erleiden muss, sondern wie stellen wir uns gegenüber den Aggressor, also wirklich gegenüber diesem verbrecherischen und kleptokratischen Regime in Moskau. Und hier würde ich mir sehr, sehr viel mehr Klarheit wünschen, dass ein Kompromiss, eine gesichtswahrende Lösung oder eine Ramp-off-Lösung, wie das häufig so angedeutet wird, eben keine wirkliche Option ist. Ich bin der Meinung, wir müssen Russland, dieses Regime, wirklich mit aller Konsequenz zurückdrängen, eindämmen und isolieren.
Wo Sie die Klarheit ansprechen, verstehen Sie in diesem Kontext, warum Deutschland keine Marder, keine Leoparden, also keine schweren Panzer an die Ukraine liefern will?
Also wir haben diese Debatte ja, ich weiß nicht, seit März. Ich glaube zum ersten Mal im März wurde ich nach Mardern gefragt und warum die Bundesrepublik das nicht leisten möchte. Ich habe keinen Einblick in die innerministeriellen Prozesse, Abstimmungsprozesse zwischen dem BMVG und dem Kanzleramt oder den beteiligten Rüstungsfirmen. Ich schaue auf das Endergebnis. Was ist das Endergebnis im Sinne von Zeit und Delivery? Also was wird am Ende tatsächlich geliefert? Und da ist es ganz offensichtlich so, dass diese Lieferungen eben sich sehr, sehr deutlich verzögern.
Mhm. Frau Babs, eine Frage kann ich Ihnen noch stellen. Kann es sein, dass Putins Strategie gerade besser aufgeht, als sich das viele gewünscht haben? Er zermalmt die Ukraine ganz langsam im Donbass gerade und der Westen diskutiert über hohe Energiepreise wegen des Kriegs, während in Russland ja mehr oder weniger Ruhe im Karton ist.
Diese Auseinandersetzung ist ein Kampf unterschiedlicher Systeme und des politischen Willens. Und Präsident Putin hat einen ausgesprochen starken politischen Willen und seine Corona ebenfalls. Unser politischer Wille muss auch genauso stark ausgeprägt sein. Es wird am Ende, denke ich, darauf ankommen, wie stark unsere Entschlossenheit sein wird, trotz aller Probleme, die dieser Krieg für uns bringt, zwischen Inflation und erhöhten Benzinpreisen. Aber wenn dieser Wille nachlässt, die Ukraine wirklich zu unterstützen und uns gegen Präsident Putin aufzustellen, dann können wir einpacken.
Das sagt die ehemalige beigeordnete NATO-Generalsekretärin Stefanie Babst. Frau Babst, vielen Dank für das Gespräch.
Aber sehr gerne. Einen schönen Tag Ihnen.
Ihnen auch.